Wir starten. Hallo, ihr Lieben. So starte ich immer in meinem Podcast. Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur Live-Aufnahme von I Feel You, dem Psychologie-Podcast des RefLab. Ich bin Jana Horstmann, ich bin Theologin und Pfarrerin und arbeite beim RefLab und beschäftige mich mit im weitesten Sinne psychologischen und Self-Care-Themen. Und neben mir sitzt Anita Jung. Anita, dich stelle ich gleich noch kurz vor oder gleich noch ausführlicher vor. Wir haben eine Live-Podcast-Aufnahme hier im Hirschli. Schön, dass ihr da seid.
I Feel You, ein Psychologie-Podcast des RefLab. Das Leben ist kompliziert genug. RefLab.
Ich habe schon gesagt, I Feel You beschäftigt sich im weitesten Sinne mit psychologischen, manchmal auch philosophischen oder existenziellen Fragestellungen. Und ein Thema, was in letzter Zeit, wie ich finde, immer mehr in den Medien ist, beziehungsweise immer größer auch thematisiert wird, heißt nicht, dass es nicht vorher auch schon da war, aber es bekommt mehr Aufmerksamkeit, ist das Thema Neurodiversität beziehungsweise Neurodivergenz. Und dafür habe ich mir eine Expertin eingeladen, mit der ich heute Abend sprechen darf und freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Anita Jung von der Fachstelle ELPOS, der Fachstelle ADHS in der Schweiz. Schön, dass du da bist. Ich erzähle kurz ein bisschen was zu dir. Du bist ausgebildete Sozialpädagogin und wie ich eben erfahren habe, auch Religionspädagogin, passenderweise. Hast verschiedene Weiterbildungen im Bereich ADHS, aber auch Medien und Resilienz gemacht. Bist auch Dozentin für den Schweizerischen Verbund der PsychologInnen an der PH. Und gibst auch selber viele Weiterbildungen im ADHS-Bereich, besonders an Schulen, aber auch in Firmen oder Organisationen oder wie ich auch vorhin gerade erfahren habe, zum Beispiel auch für die reformierte Landeskirche für theologische Pfarrpersonen. Jetzt zeitnah dann im Oktober, glaube ich. Und du bist eben seit 11 Jahren mittlerweile bei ELPOS, der ADHS oder der ADHS-Organisation in der Schweiz und bist da Fachstellenleiterin in dem Bereich. Schön, dass du da bist nochmal. Wir starten ins Gespräch immer mit der Frage, oder ich stelle meinen Gästen mal die Frage, wie es ihnen geht. Also, wie geht's dir, Anita? Wie geht's dir heute?
Es geht mir sehr gut. Ich sehe mich sehr gut. Ich habe hier ganz viel Kaffee bekommen und das ist wunderbar für mich. Vielen Dank.
Sehr schön. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Mir geht's auch gut heute. Der Tag war lang, aber ich freue mich sehr auf unser Gespräch und bin ganz gespannt, was ich jetzt alles noch von dir lernen werde. Ich habe mir 3 Fragen überlegt, die ich meinen GästInnen zum Thema Neurodivergenz, Neurodiversität stellen möchte. Und ich beginne mal mit der ersten, bevor wir dann ganz thematisch einsteigen. Wie viel Neurodiversität steckt in dir?
Ha! Ich glaube, sehr viel. Ich glaube, sehr viel. Ich komme ganz bestimmt aus einer neurodivergenten Familie. Und ich glaube, es steckt sehr viel Neurodivergenz in mir.
Kannst du ausmachen, so ganz konkret, woran du das merkst oder woran vielleicht auch Menschen, die mit dir umgehen, das merken können?
Ja, ich glaube, ich habe die Fähigkeit, um die Ecke zu denken. Ich glaube, das ist so eine großartige Eigenschaft von Menschen mit einer Neurodivergenz. Und ich bin sehr flexibel, und ich glaube, das ist so, ich nehme die positiven Eigenschaften. Ich bin auch sehr chaotisch, aber ja.
Da schließt quasi meine 2. Frage dann direkt dran an, warum ist neurotypisch sein uncool? Also was ist das Coole an neurodivergenten Menschen?
Die ganz vielen positiven, flexiblen Eigenschaften, die neurodivergente Menschen haben.
Was ist das so?
Zum Beispiel, das um die Ecke denken finde ich super. Finde ich eigentlich super. Aber auch so, dass wirklich mit Problemen anders umgehen, das ist eine sehr tolle Eigenschaft, die neurodivergente Menschen haben. Ganz oft auch nicht so, dass das ganz Sture, das ganz, ja, das finde ich wahnsinnig toll.
Also quasi auch so eine Flexibilität im Denken.
Ja, auch mehr eine Weltoffenheit sehr oft. Mhm. Ja, finde ich super. Mhm.
Und meine dritte Frage, welche Erfahrungen hättest du nicht gemacht, wenn du nicht dich mit den neurodivergenten Menschen beschäftigen würdest? Also wenn du nicht das tun würdest, was du tust?
Welche Erfahrung hätte ich nicht gemacht? Mhm. Ich hätte nicht gelernt, so flexibel zu sein. Ich glaube, ich hätte nicht gelernt, Menschen einfach so zu nehmen, wie sie wirklich sind. Also ich habe das immer ein bisschen gelernt, aber jetzt, glaube ich, ist das ein Teil meiner Persönlichkeit. Und das habe ich diesen vielen neurodivergenten Menschen zu verdanken, glaube ich. Mhm. Ja, diesen vielen tollen neurodivergenten Menschen auch. Ja.
Vielen Dank. Wir starten gleich rein ins Thema. Ich habe ein bisschen natürlich recherchiert in Vorbereitung auf unser Gespräch und habe herausgefunden, dass ungefähr 200.000 Menschen in der Schweiz eine ADHS-Diagnose haben. 5% der Kinder in der Schweiz eine ADHS-Diagnose. Und zum Beispiel auch, dass Menschen, die eine ADHS-Diagnose in der Familie haben, dass es auch eine 6-mal häufigere Chance gibt, dass das an die Kinder oder Verwandte ersten Grades dann eben auch weitergegeben wird, beziehungsweise verschiedene Merkmale von ADHS. Wir haben das schon angesprochen gerade, wir haben schon den Begriff genannt, Neurodiversität oder Neurodivergenz, und wir sprechen von ADHS. Und vielleicht kannst du einmal noch für mich, aber auch für die, die hier sind, noch mal kurz irgendwie erklären, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Neurodiversität sprechen, beziehungsweise was ist eigentlich ADHS? Also genau, wovon sprechen wir da eigentlich?
ADHS ist eine neurobiologische Funktionsstörung, eigentlich so ganz. Und das Dopamin und das Noradrenalin beeinflusst das Dopamin und das Noradrenalin. Und dadurch sind die exekutiven Funktionen beeinträchtigt. Gestört. Beeinträchtigt. Beeinträchtigt finde ich besser. Ja. Durch die exekutiven Funktionen, die beeinträchtigt sind, bedeutet das wirklich, dass das ganze Handeln beeinflusst wird, das Denken, das Strukturieren, all das wird beeinflusst durch diese Neurobiologie. Das ist so der Hauptteil der ADHS eigentlich.
Und dadurch sind quasi Dinge, die neurotypische Menschen, die bei neurotypischen Menschen funktionieren, sozusagen funktioniert das Gehirn gewissermaßen anders, ein Stück weit. Ja. Weil eben diese Neurotransmitter oder diese Noradrenalin und Dopamin anders verarbeitet wird oder damit anders umgegangen wird als in einem zum Beispiel eben ADHS-Gehirn. Jetzt habe ich das richtig verstanden.
Vielen Dank, du hast das super erklärt.
Jetzt gibt es aber auf diesem Neurodiversitätsspektrum nicht nur ADHS. Was zählen wir eigentlich alles noch zu diesem Bereich Neurodiversität dazu?
Also die ASS, die Autismus-Spektrum-Störung, gehört klar dazu. Relativ neu auch eine LRS, also eine Sprach- und Erwerbsstörung, die gehört auch dazu. Das sind so die großen Sachen, die dazugehören. Es gibt so Untersuchungen, die sagen, Bipolarität könnte auch eine Neurodivergenz sein. Das ist die Wissenschaft noch nicht so ganz einig, ob man das wirklich zu einer Neurodivergenz zählen möchte oder nicht. Aber ich finde das ein spannender Ansatz eigentlich.
Okay, das heißt, es gibt quasi so ein paar Bereiche, eben ASS und ADHS, wo man das weiß wissenschaftlich. Und dann gibt es Bereiche, die irgendwie so ein bisschen im Spektrum sind, beziehungsweise wo man nicht genau weiß, ob die dazugehören, beziehungsweise ob es da vielleicht auch Verbindungen gibt insofern. Mhm. Was sind eigentlich, also wir sprechen jetzt vermutlich eher über ADHS jetzt zum Beispiel oder ADS, ADHS. Und was sind die Merkmale davon? Also wovon reden wir, wenn wir von ADHS reden?
Ja, es gibt so drei ganz markante Merkmale. Das ist so die Impulsivität, die Unaufmerksamkeit und dann die Hyper- oder die Hyperaktivität, je nachdem. Das, was wir alle eigentlich kennen, Impulsivität ist so das schnelle Handeln, ohne zu denken manchmal, einfach zu machen. Die Unaufmerksamkeit, ist nicht nur das wirklich unaufmerksam sein, sondern ganz oft auch nicht zuhören können, sich nicht konzentrieren können halt. Mhm. Das ist das, was oft auch sehr schwierig ist. Ja, Hyperaktivität ist fast, spricht für sich im Gegensatz zur Hypoaktivität. Das sind so die verlangsamten Denkenden oft. So.
Und es kann aber beides Teil davon sein, also Hypo- und Hyperaktivität?
Ja, es gibt sehr viele, das ist relativ neu, es gibt viele Mischtypen, gerade im Erwachsenenbereich, die hyperaktiv sind und noch einen Teil Hyperaktivität dabei haben. Mhm. Ja.
Und woran merke ich jetzt konkret, dass ich neurodivers bin oder woran merke ich, wenn ich das Gefühl habe, so ja, impulsiv bin ich auch. Also wenn man jetzt irgendwie so das hört und denkt so, ja, könnte ich überall so einen kleinen Haken hintersetzen, muss das schon bedeuten, dass ich ADHS habe oder ist es dann irgendwie sinnvoll, das irgendwie klären zu lassen oder was mache ich dann damit?
Also ich glaube, das ist immer so, die Frage, kläre ich mich ab, kläre ich mich nicht ab, oder? Und ich glaube, wichtig zu wissen ist so der Leidensdruck, der dann da ist. Also wenn du daran, wenn du leidest, dass du so wahnsinnig impulsiv bist und du immer wieder auch von den Menschen angesprochen wirst, dass du viel zu impulsiv reagierst, dann wäre es sinnvoll, wahrscheinlich das abzuklären. Das ist natürlich in Bereichen wie der Unaufmerksamkeit, ist das oft selbsterklärend, weiß ich, gerade in einem Studium zum Beispiel, wenn Sie sich nicht so gut konzentrieren können, die Studis oder so, dann ist das wie selbsterklärend, dass man da nach einem Grund suchen muss. Und ja, dann ist eine Abklärung sinnvoll, denke ich.
Du hast es gerade angesprochen. Ich habe mich auch gefragt, was bringt eigentlich die Diagnose? Gerade weil ich das Gefühl habe, dass das Thema eben in den letzten 5 bis 10 Jahren verstärkt auch in der Öffentlichkeit thematisiert wird oder immer wieder da das Augenmerk draufgelegt wird, habe ich mich so ein bisschen gefragt, fragen sich die Leute mehr, ob sie ADHS haben, weil darüber geschrieben wird und weil sie das Gefühl haben, es stimmt irgendwas nicht mit ihnen oder verstärkt vielleicht auch eine Diagnose gewisse Auffälligkeiten? Also wie gibt es irgendwie eine Dunkelziffer oder weiß man nur von den Leuten, die es quasi diagnostiziert haben? Oder wie sind deine Erfahrungen mit Menschen, die vielleicht auch die Merkmale haben oder das Gefühl haben, sie haben vielleicht ADHS, kommen zu dir oder treffen dich in einer Sprechstunde, bei denen es aber nicht abgeklärt ist oder die keine offizielle Diagnose haben in dem Sinne?
Ja, es gibt sehr viele, ich glaube, es gibt sehr viele nicht abgeklärte Menschen mit einer ADHS. Und die haben oft, es ist wirklich dieser Leidensdruck, von dem ich immer spreche. Ich glaube, die kommen sehr gut mit ihrem Leben zurecht, so wie sie sind. Sehr viele haben Strategien entwickelt. Das ist auch immer die Frage, warum gibt es so viele Kinder und dann nur noch so wenige Erwachsene, die wirklich eine Diagnose haben. Als ADHS-betroffener Mensch kann man sehr gut auch Strategien entwickeln, oder es ist sehr wichtig, Strategien zu entwickeln, mit dem Leben dann zurechtzukommen. Ich glaube auch in Bezug auf Lernen, auf sich anpassen. Es ist eine große Anpassungsleistung, die ADHS-Menschen leisten müssen, damit sie irgendwo in der Gesellschaft auch zurechtkommen oft.
Wir können gleich noch vielleicht ein bisschen über die Anpassungsmechanismen sprechen. Du hast es gerade angesprochen. Was sind die großen Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen? Wo sind die Unterschiede in den Merkmalen zum Beispiel auch? Oder inwiefern entwickelt oder kann man sich auch aus einer ADHS rausentwickeln, wenn es vielleicht tatsächlich einfach was Neurobiologisches ist, in dem Sinne auch eine Krankheit gegebenenfalls?
Also Kinder sind viel hyperaktiver, im Allgemeinen viel hyperaktiver als Erwachsene. Und ich denke, das liegt nicht daran, dass sie einfach per se hyperaktiver sind, sondern als Erwachsene haben sie sich daran gewöhnt, dass sie einfach viel mehr Bewegung brauchen. Ich kenne sehr viele, die auch joggen gehen, bevor sie zur Arbeit gehen zum Beispiel, weil sie wissen, sie können sich dann viel besser konzentrieren. Dann gehen sie über Mittag noch einmal joggen, damit sie den Nachmittag auch noch aushalten. Also sehr oft sind diese Mechanismen, die bei Erwachsenen einfach viel besser funktionieren als bei Kindern. Mhm. Kinder müssen die zuerst erlernen. So. Und dann sind Kinder auch oft noch in dieses Schema gepresst von der Schule. Ja. So, also 9 Jahre Schulzeit ist für ADHS-Kinder wahnsinnig schwierig. Oft sich anzupassen, stillzusitzen, irgendwo allem gerecht zu werden, was sie müssten und auch noch zu lernen, ist fast unmöglich für ein Kind mit ADHS.
Du gehst ja auch an Schulen oder machst auch Weiterbildungen mit Lehrpersonen. Was gibst du denen so für Tipps? Also ich vermute mal, du gibst den Lehrpersonen Tipps dann und nicht den Kindern.
Den Lehrpersonen, ja. Also das Erste, was ich immer mache, und das möchten die Lehrpersonen eigentlich nie, weil sie immer sagen, wir wissen ganz genau, was ADHS eigentlich ist. Ich mache immer einen Teil Aufklärung, was ist ADHS überhaupt, was bedeutet das auch für die Kinder und was bedeutet das für die Familie. Weil ich denke, es ist immer, das in einem Buch zu lesen, ist das eine, aber zu erleben, was es wirklich ist, ist das andere. So, also das ist immer ein Teil, den ich mache, ob sie wollen oder nicht. Und dann halt viele Strategien für den Unterricht. Auch so, also wirklich auch ADHSler können sich vielleicht also allerhöchstens 20 Minuten konzentrieren, allerhöchstens. Oder? Und wenn eine Schulstunde 45 Minuten dauert, dann ist das einfach zu lange. Und dann sind das so Tipps wie, macht Unterricht, dann lasst sie 5 Minuten sich bewegen, dann macht wieder Unterricht, einfach so. Das sind so Tipps, die ich ganz oft weitergebe. Die Lehrpersonen sind auch sehr unsicher, die wissen gar nicht, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Ich bekomme immer so auch die Frage, ja, aber ich kann nicht wegen einem Kind meinen ganzen Unterricht umstellen. Ja, und mein Tipp ist dann immer, braucht ihr ja nicht. Ihr braucht nicht für ein Kind. Ja, ihr könnt es mit allen Kindern machen. Das ist doch kein Problem. Ein nicht neurodiverses Kind hat auch Freude daran, sich nach 20 Minuten zu bewegen. Das ist auch kein Problem.
Wir müssen nicht quasi das eine Kind an den Unterricht anpassen, sondern wir müssen den Unterricht vielleicht so gestalten, dass er für neurodivergente Kinder und neurotypische Kinder funktioniert.
Ja. Das wäre ein schönes Satz.
Was bedeutet es denn für Kinder oder auch für Eltern, ADHS, eine ADHS-Diagnose zu haben oder in der Familie sozusagen mit ADHS umgehen zu müssen? Was hast du erlebt? Was sind die Herausforderungen oder vielleicht auch die Bedürfnisse, die da sind?
Also für ADHS-Kinder, oft auch neurodivergente Kinder, ja. Auch ASS, die fragen sich eigentlich dauernd, was mit ihnen nicht stimmt. Sie merken, dass sie nicht der Norm entsprechen. Sie fragen sich, was ist anders mit mir? Vor allem fragen sie sich, was ist falsch mit mir? Ihr Selbstwertgefühl leidet wahnsinnig an dieser Diagnose. Sie merken jedes Mal, wenn sie anecken, sie merken jedes Mal, wenn sie impulsiv reagieren. Und sie wissen aber nicht, was sie dagegen tun können. Sie merken, dass die Eltern streiten, oft wegen den Kindern. Das merken sie auch, aber sie können wieder nicht raus. Und genau das ist das Problem, weil die Eltern, die können auch nicht da raus, oder? Also die Eltern fragen sich oft, was habe ich falsch gemacht? Bin ich schuld? War ich zu wenig streng? War ich zu streng? Ganz oft fühlen sie sich nicht verstanden von ihrem Partner oder ihrer Partnerin. Sie geben sich oft selbst die Schuld. Sehr viele Eltern von ADHS-Kindern sind geschieden, getrennt, lebend wirklich. Einfach, weil es sehr, sehr viel Streit gibt. Und oft schon am Morgen.
Wenn so die Kinder sich dann so ein bisschen daraus entwickeln, verändert sich dann der Umgang auch mit dem ADHS? Oder was gibt es so für Kompensationsstrategien, die Kinder entwickeln, die man dann vielleicht auch im Erwachsenenalter oder dann eben als Studentin oder als junger Mensch dann in der Arbeitswelt vielleicht gelernt hat? Verändern sich da die Mechanismen oder verändert sich der Umgang auch mit dem ADHS? Was sind da deine Erfahrungen?
Also meine Erfahrung ist eigentlich, dass die Kinder, bei denen schon ganz früh auch das Thema war, dass sie eine ADHS haben und was die Problematik ist da, dass die auch viel einfacher Strategien entwickeln können, dass sie wirklich, also gerade bei der Hyperaktivität auch die Bewegung mit einbauen, einfach in ihr Leben. Es ist wie ganz selbstverständlich. Ein guter Tipp, den gebe ich immer jedem Alter, um etwas zu lernen, ist auch sich zu bewegen. Also nicht einfach am Tisch zu sitzen und versuchen, etwas in sich reinzubringen, sondern wirklich in der Bewegung zu lernen, für die Kinder zuerst die Reihen, dann die Wörtli und dann bei den Studenten auch das Ganze, was sie da einfach lernen müssen. Wirklich in der Bewegung. Entweder sie machen Pause, bewegen sich und lernen weiter, oder sie lernen in der Bewegung.
Was, jetzt ging es gerade so ein bisschen darum, was du für Tipps geben kannst oder wie sich das auch entwickelt. Ich habe gelesen in der Literatur zum Beispiel auch diesen Begriff Masking. Also diese, ja, was bedeutet das oder was hat es damit auf sich?
Im Moment braucht man das vor allem bei Frauen mit einer ADHS-Diagnose. Und das kommt so ein bisschen aus dem Autismus-Spektrum eigentlich. Da hat man immer gesagt, ja, das Masking ist einfach da. Und jetzt merkt so die Wissenschaft das bei ADHS genauso. Die lernen sich anzupassen, also bringen eine wahnsinnig große Anpassungsleistung und das sind vermehrt halt Mädchen oder auch Frauen, die das machen. Das ist jetzt auch, kommt das so ein bisschen, viele Frauen zwischen 40 und 50 merken plötzlich, ihre Energie reicht nicht mehr. Das sind vorwiegend Frauen, ihre Energie reicht nicht mehr. Bis jetzt ist alles gut gegangen, sie konnten alles miteinander handeln und jetzt geht es nicht mehr. Dann haben sie eine Depression oder eine, ja, irgendetwas anderes, eine andere Erkrankung. Und dann merken sie, ah, das könnte an dieser ADHS liegen. Bei den Männern ist das, es gibt Männer, denen das auch so geht, da kommt es ein bisschen später, 50, 55 erlebe ich das immer wieder. Dass einfach die Anpassungsleistung ist so enorm groß, dass sie am Schluss nur noch eigentlich sehr oft in eine Depression enden.
Das heißt, Masking ist quasi die Anpassungsleistung, die neurodivergente Menschen bringen müssen, um eben quasi in einer Welt, die nicht auf neurodivergente Menschen ausgerichtet ist, funktionieren zu können, in Anführungszeichen, beziehungsweise da mit den Herausforderungen umgehen zu können, die sie von ihrer neurobiologischen Disposition her haben.
Ja, ganz genau.
Okay, und das ist, wie du gerade gesagt hast, das ziehen manche Menschen dann einfach quasi bis 40 oder 50 durch, die vielleicht, aber sind es Menschen, die dann wissen, dass sie ADHS haben oder teilweise auch das noch gar nicht wissen?
Also es sind sehr oft auch Menschen, die das gar nicht wissen. Also bei den Kindern ist das immer sehr, sehr auffällig, dass sie in der Schule funktioniert alles wunderbar und wenn sie zu Hause sind, ist alles einfach nur noch schrecklich und sie weinen nur noch oder sie schreien nur noch, sind extrem impulsiv und es gibt nur noch Streit. So ist es dann oft bei den Kindern. Und ich kenne sehr viele Erwachsene, die eine wahnsinnige Leistung bringen im Geschäft. Auch so in diesen, ich sage immer, bei ADS ist es klar, dieser Hyperfokus, aber das wissen sie ja noch nicht, wenn sie nicht abgeklärt sind. Und dann kommen sie nach Hause und sie können nichts mehr machen. Sie schlafen einfach oder sind einfach da und ja, keine sozialen Kontakte mehr.
Magst du noch kurz sagen, was Hyperfokus ist, was es damit auf sich hat?
Ja, also Menschen mit einer ADHS kommen oft in diesen Hyperfokus, wenn sie etwas wahnsinnig interessiert oder wenn sie etwas wahnsinnig spannend finden, so funktioniert ADHS. Also alles, was furchtbar langweilig ist oder was nicht ganz so interessant ist, da hören sie gar nicht zu, da sind sie gar nicht dabei. Und wenn etwas sie wahnsinnig interessiert, dann bringen sie eine wahnsinnige Leistung. Und dann ist es wirklich möglich, dass sie vergessen zu essen, vergessen zu schlafen und einfach nur noch dieses Ding machen. Also wenn sie, bei Erwachsenen ist es oft so, wenn sie dann ein Projekt machen, das sie wahnsinnig spannend finden, dann machen sie alles für dieses Projekt. Dann ist die Familie weg, sie denken nicht mehr an sich, sie denken an gar nichts mehr.
Und wie du gerade gesagt hast, geht das dann aber auch manchmal damit einher, dass quasi danach oder wenn das Projekt dann abgeschlossen ist oder wenn man dann nach Hause kommt, eben wirklich, dass dann nichts mehr geht oder dass dann quasi die Batterien alle sind. Oder ja.
Ja, und bei längeren Projekten endet es sehr oft in einem Burnout. Definitiv bei Erwachsenen. Ja.
Ich habe gelesen, dass Menschen mit, also Menschen, die neurodivergent sind, dass da bis zu 75% die Chance sehr hoch ist, an einer oder an einer Komorbidität zu erkranken. Das heißt, dass es viele Krankheiten oder Diagnosen oder im Bereich Neurodivergenz beziehungsweise auch im Bereich der psychologischen Störungen oder Erkrankungen gibt, die damit ein Stück weit einhergehen oder dass es sehr, sehr schnell eben zu diesen Komorbiditäten kommt, zum Beispiel eben Burnout beziehungsweise Depressionen. Du hast das vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen. Man diskutiert über Bipolarität oder so Borderline, so in dem Bereich. Was hat es damit auf sich? Also warum ist das so?
Also am besten erklären, glaube ich, kann ich das an einer Komorbidität, an der Suchterkrankung zum Beispiel. Mhm. Also sehr viele, eine große Komorbidität ist die Suchterkrankung bei all diesen Neurodivergenzen. Und das ist so dieses Belohnungssystem sehr oft, das da aktiviert wird.
Weil wir auch gelernt haben, dass das Dopamin, beziehungsweise das Dopamin betroffen ist. Auch.
Ganz genau. Ja, genau, das geht mit dem Dopamin einher, ganz genau. Vielen Dank. Das ist super. Ganz genau. Und dann,
Suchterkrankung.
Genau, Suchterkrankung. Vielen Dank. Wie erkläre ich das? Sie belohnen sich quasi mit. Mhm. Oder zum Beispiel, also jetzt ist Medien ist ein Riesenthema, oder? Also Sucht ist nicht nur Alkohol, sind nicht nur Drogen, Sucht ist definitiv auch, sind auch Medien. Sie belohnen sich mit diesen Medien, sie belohnen sich mit Essen. Es gibt sehr viele Essstörungen in diesem Bereich. Oder sie essen gar nicht mehr, sie machen Sport. Sport ist eine große Sucht oft. Gerade bei der Hyperaktivität wird Sport sehr gerne zur Sucht. Einfach weil sie zuerst lernen, dass sie ruhiger werden. Dass es nützt und dass sie ruhiger werden und dann kommen sie nicht mehr aus diesem Kreislauf raus. Das ist sehr, sehr oft der Fall. Ja.
Okay, also dass quasi auch so Kompensationsmechanismen bis zu einer Erkrankung zum Beispiel dann führen können, richtig?
Ja, richtig. Ja.
Und wenn man jetzt zum Beispiel von so Depressionen oder sowas in die Richtung ausgeht, wie sind da die Verbindungen?
Was sind deine Erfahrungen?
Ja, also sehr oft, gerade bei der Depression ist es natürlich sehr oft so, dass schon Kinder mit einer ADHS sehr oft sehr negative Feedbacks bekommen. Eigentlich schon als ganz klein. Und das hört nicht auf im Erwachsenenalter. Sie merken immer, irgendwo sind sie falsch, irgendwo sind sie nicht richtig. Ich habe gerade wieder gelesen, dass Menschen mit einer ADHS oder mit einer ASS, wenn sie in einen Laden gehen sie automatisch in die andere Richtung als als neurotypische Menschen.
Okay.
Ganz interessant finde ich das. Ja, einfach weil das Hirn anders funktioniert, weil sie den Eindruck haben, anders ist richtig. Das ist für mich so ganz, ganz typisch. Und das ist natürlich schon da. Ich habe dann gedacht, schon da ist klar das Zeichen, ich bin anders als alle anderen.
Und deswegen laufe ich auch in die andere Richtung.
Ja, das ist ich finde das noch spannend. Und im negativen Sinne, glaube ich, ist das wirklich auch so, ich bin wieder anders, ich kann mich wieder nicht anpassen. Mhm. Oder? Und das schadet dem Selbstwert unheimlich. Da kommt diese Depression, glaube ich, auch dann.
Das heißt sozusagen, das permanente Gefühl, falsch zu sein, eben ganz schlechtes Selbstwertgefühl, häufig mit Ablehnung oder eben von außen auch suggeriert zu bekommen, ich bin anders oder ich bin falsch, so wie ich bin, dass das dann eben auch zu einer Depression zum Beispiel führen kann oder eben dann über Kompensationsmechanismen zu Essstörungen oder anderen Süchten. Ja. Was für Komorbiditäten oder andere Co-Erkrankungen treten noch auf?
Im Kindesalter sind all diese Lernstörungen wahnsinnig, wahnsinnig groß. Also auch Kinder, die eine höhere Intelligenz haben oder eine ganz normale Intelligenz, haben sehr viele Lernstörungen, auch Sprachstörungen oft. Das ist so bei den Kindern, ist das der größte Teil der Komorbidität. Mhm. Eigentlich so diese Störungen. Und ja, dann ist Essenssucht, ja, das sind so die meisten Depressionen, das sind so die meisten Komorbiditäten eigentlich.
Wir haben im Vorgespräch oder eben gerade kurz das schon so angesprochen, Du hast das jetzt eben auch noch mal gesagt, mit diesen Unterschieden zwischen Männern und Frauen, beziehungsweise dann auch im Kindesalter Mädchen und Jungen. Im Kindesalter hat man früher gesagt, dass 7 ADHS-Jungs auf ein ADHS-Mädchen kommen. Das wurde dann ein bisschen korrigiert zu 3 Jungs, die ADHS haben, auf ein Mädchen, die ADHS haben. Und im Erwachsenenalter scheint es sich dann zu verwachsen, weil sich offensichtlich neurobiologische Funktionsstörungen verwachsen können. Es ist dann quasi 1:1, also eine weiblich gelesene Person auf eine männlich gelesene Person. Wie erklärst du dir das, diese Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen und dann aber später dieses zwischen, dass das dann bei Frauen und Männern dann irgendwie doch anscheinend wieder sich ausgleicht?
Also ich erkläre mir das sehr mit der Anpassungsleistung eigentlich. Ich habe den Eindruck wirklich, dass Mädchen, ich glaube nicht, dass es sehr viel mehr Jungs als Mädchen gibt, die eine ADHS-Diagnose bekommen würden. Ich glaube, dass Mädchen sich einfach sehr viel besser anpassen können. Oder so der ruhigere, also dass die Hypoaktiven sind immer noch vermehrter bei den Mädchen. Es ist nicht, es gibt auch Jungs, die hyperaktiv sind, genauso wie es Mädchen gibt, die hyperaktiv sind. Und trotzdem sind es mehr Jungs, die hyperaktiv sind. Und die fallen einfach auch mehr auf. Und die ruhigen, stillen Mädchen, die sich vielleicht nicht so konzentrieren können, aber sie sind still und ruhig, die fallen gar nicht mehr auf. Und ich denke, auch wenn ich in der Schule bin und diese vielen unterschiedlichen Kinder sehe, also alle müssen irgendwie integriert werden, nicht nur ADS und ASS. Oder es gibt auch Kinder, die unsere Sprache nicht können. Es gibt taube Kinder, blinde Kinder. Also das sind Mädchen oder Kinder, die sich anpassen können. Wahnsinnig super für die Lehrpersonen. Und ich glaube, da kann man gar nicht, also da sehen sie nicht richtig hin. Und schauen nicht, ob dieses Kind vielleicht sich nicht gut, also schlechte Noten hat, weil es sich schlechter konzentrieren kann. Die sind still.
Und das heißt einfach, du gehst davon aus, dass mit zunehmendem Alter die Kinder, egal ob Mädchen oder Jungen, quasi immer anders oder neu besser gelernt haben, sich in dem Sinne anzupassen an das, was gefragt wird oder was notwendig ist, um eben in dieser auf neurotypische Menschen ausgelegten Welt zu funktionieren.
Ja, ganz genau. Ich glaube, die Anpassungsleistung ist enorm. Oft bei, also ADS ist ja auch eine Spektrumserkrankung. Mhm. Es gibt auch ganz wenig Betroffene, es gibt ganz viel, ganz groß Betroffene. Und die Anpassung ist für alle wahnsinnig groß. Also auch ein schwer betroffenes Kind passt sich enorm an, damit es wenigstens einigermaßen in der Schule bestehen kann oder in der Familie.
Ich fand es jetzt noch spannend im Hinblick auf Mädchen und Jungs oder eben dann Frauen und Männer, weiblich oder männlich gelesene Personen, dass wir auch bestimmte Bilder eben von Jungs oder auch von Mädchen haben. Also von Jungs, die im jungen Alter eben aber auch wild sein dürfen oder Rabauken oder wie auch immer man das nennen will. Und dass das auch eher okay ist als eben bei Mädchen zum Beispiel, die sehr viel mehr auffallen, wenn sie eben vielleicht eine Hyperaktivität haben oder sehr viel Sport machen oder turnen oder so. Und da eben auch ja, sehr viel schneller vielleicht auch gesagt wird, das machen aber Mädchen nicht oder das macht man aber nicht als Mädchen oder spiel mal nicht mit den Jungs, die da irgendwie rumklettern oder sowas. Auch ein Stück weit vielleicht von der Gesellschaft gemacht. Die Krankheit sicherlich nicht, aber von der Gesellschaft gemacht, dass dann Mädchen vielleicht sehr viel früher eben Anpassungsmechanismen einüben oder lernen.
Das glaube ich auch. Ich glaube definitiv, es wird sehr oft auch von der Gesellschaft gemacht und ich glaube, es spielt auch in der Familie eine Rolle. Sehr viele ADS-Kinder haben auch Eltern mit einer ADS. Und auch da ist dieses ganz, also dieses Rollenbild ganz, also nur wenige Frauen mit einer ADHS haben Familie und arbeiten sehr oft, weil das bekommen sie gar nicht alles einfach so in den Griff. Das geht gar nicht. Das ist viel zu viel Leistung dann.
Das ist viel zu große Herausforderung.
Das ist viel zu groß, definitiv. Und deshalb bekommen sie da auch dieses Bild wieder vorgelebt, oder? Auch die Mädchen bekommen das Bild vorgelebt. Meine Mama ist zu Hause, sie ist ein bisschen chaotisch. Und der Vater sagt dann, sie ist chaotisch. Natürlich ist sie chaotisch, sie hat eine ADHS. Mhm. Ja. Aber das wird nicht so gesehen. Mhm. Und ich glaube, es spielt auch eine Rolle. Nicht nur, aber ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Das ist so die Vorbildwirkung der Eltern oft. Und ich glaube auch die Gesellschaft, die dann. Ja, also ich kenne Mädchen mit einer ADHS, also die haben noch ein viel schlechteres Selbstbewusstsein, einfach weil sie schon im Kindergarten gehört haben, ein Mädchen schimpft sich nicht mit den anderen, ein Mädchen schlägt sich nicht. Mhm. Und ja. Und dann bis zur fünften Klasse das immer zu hören. Das,
also ja, also dann quasi damit konfrontiert zu sein, dass es nicht nur ist, ich bin irgendwie als Person falsch, sondern ich bin quasi auch noch als Mädchen falsch in meiner Rolle irgendwie als Mädchen oder als junge Frau dann irgendwann auch noch falsch, weil ich auch noch anders funktioniere in dem Sinne.
Ja, ganz genau. Und das Gleiche, und das finde ich so spannend, gibt es auch bei den Jungs, die eine Hypoaktivität haben. Auch okay. Da ist es dann eigentlich klar so, dass die Gesellschaft sagt, also mach einmal ein bisschen Sport und beweg dich mal ein bisschen und sei nicht immer so langsam und du bist doch kein Mädchen. Also es ist genau das Gegenteil, was Mädchen mit einer Hyperaktivität eigentlich hören.
Und die Hypoaktivität, die geht aber schon auch mit der Aufmerksamkeits- oder der Impulsivität dann auch mit der Impulsivität einher?
Sicher mit der Aufmerksamkeit. Ja. Also Aufmerksamkeitsproblematiken haben alle.
Ja.
Die Hyperaktivität, also es gibt solche, die wirklich auch manchmal so diese Ausbrüche haben. Mhm. Manchmal auch in der Pubertät, indem sie einfach schimpfen wie verrückt und ganz schlimme Wörter sagen. Es gibt Kinder, bei den meisten ist es aber vor allem die Konzentration, das Verlangsamte, das eigentlich. Ja, das zeichnet diese Hyperaktivität eigentlich aus. Mhm. Ja. Und die innere Unruhe. Sehr viele sind innerlich einfach unruhig. Das können Kinder noch nicht so sagen. Das höre ich oft dann in der Pubertät und bei Erwachsenen, dass sie innerlich immer das Gefühl haben, sie bekommen keine Ruhe hin. Das geht einfach nicht.
Also ganz egal, wie viel Sport man dann vielleicht macht, trotzdem quasi diese innere Anspannung irgendwie zu haben.
Ja, sind auch also sehr oft so, die dann immer so machen oder so mit dem Fuß wippen oder ja.
Was muss ich als Familienangehöriger, Freund, Freundin, wie auch immer, was muss ich wissen, wenn ich weiß, hey, meine Schwester, meine Mutter, mein bester Freund hat eine ADHS-Diagnose, was ist vielleicht hilfreich für den Umgang mit Menschen, die eine Diagnose haben oder genau, was kann ich tun, um den Menschen vielleicht das Leben auch ein bisschen leichter zu machen, beziehungsweise zumindest nicht zu verstärken, dass sie sich so fühlen, wie sie sich fühlen?
Also so das A und O, auch wenn das ganz viele nicht so gerne hören, gerade Eltern, ist eigentlich so ein bisschen Struktur so in den Alltag zu bringen.
Okay.
Wirklich so, also nicht immer dieses plötzliche, jetzt machen wir noch das und jetzt machen wir das, sondern so ein bisschen Struktur, einen Planer zu haben, wo alles aufgeschrieben steht.
Also das hilft wirklich auch.
Das hilft wirklich auch. Das hilft wirklich. Und etwas so ganz Einfaches, ein Schlüsselbrett bei der Tür. Weil den Schlüssel zu verlieren, ist eine typische ADHS-Mentalität, finde ich immer. Ich kenne ganz viele, die dauernd ihre Hausschlüssel verlieren.
Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht in der Familie bin, sondern einfach einen Partner habe, der ADHS hat, dass man dann eben auch so Ordnungsprinzipien zum Beispiel in der gemeinsamen Wohnung irgendwie hat oder da dann vielleicht auch irgendwie den gemeinsamen Kalender irgendwo stehen hat, wo man dann auch eintragen kann, wann der Müll raus muss oder
genau. Ja. Also das hilft enorm und ich merke auch bei Familien und das ist natürlich bei Partnerinnen und Partnern ist das genauso. Mir hat einmal eine Frau gesagt, da packt mein Mann alles zusammen. Und dann geht er runter und merkt, wenn er vor dem Fahrrad steht, oh, ich habe meinen Helm vergessen. Dann kommt er wieder rauf, holt den Helm und beim Helm holen legt er seine Schlüssel hin und geht wieder runter und merkt, oh nein, meine Schlüssel, die liegen oben. Und das ist wirklich so ein ADHS-Alltag, oder? Das ist wirklich so ganz, ganz typisch. Und die haben jetzt einen Zettel an der Tür. Helm, Schlüssel, ganz genau. Und dann, bevor er rausgeht, macht er diese Checkliste. Und das hilft tatsächlich natürlich. Es braucht einen Moment, bis diese Checkliste dann wirklich auch abgecheckt wird. Aber das nützt.
Also ADHS-Menschen können sich quasi auch, oder nicht nur ADHS-Menschen, aber Menschen eben im Neurodivergenzbereich können sich quasi auch selber in dem Sinne Strukturen schaffen oder so Checklisten machen, mit denen sie dann eben besser durch den Alltag kommen.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und deshalb auch dieser Vergleich mit dem Schlüsselbrett. Es ist so eine Gewohnheit. Ich mache die Tür auf und ich hänge den Schlüssel ans Brett. Mhm. Und dann schließe ich die Tür. Und das ist so eine, einfach nur, das ist eine Strategie eigentlich, aber es ist nur Gewohnheit. Und diese Gewohnheit müssen Menschen mit einer ADS, die dazu tendieren, den Schlüssel irgendwo hinzulegen, sich angewöhnen. Es braucht, ich habe mal gelesen, es braucht ca. 20 Wiederholungen, bis es bei ADS, bis es einigermaßen im Hirn drin ist. Aber es rentiert, finde ich. Es lohnt sich sehr, weil dann diese Schlüssel eben nicht mehr verloren gehen.
Das heißt, es geht viel darum, Strategien zu entwickeln, um einfach einen geringeren Leidensdruck zu haben. Weil das, was du ja gesagt hast, was total relevant ist am Anfang, dass es immer darum geht, dass die Menschen einen Leidensdruck haben. Also, dass sie unter ihrer Impulsivität, unter ihrer Hyperaktivität oder Hypoaktivität oder unter dem mangelnden Konzentrationsfähigkeit, dass sie darunter leiden. Und das quasi auch der Grund ist zu sagen, so hey, vielleicht muss ich mich mal diagnostizieren lassen. Und dann geht es eigentlich darum, im Umgang mit der ADHS dann zu sagen, wie kann ich Strategien entwickeln, die dazu führen, dass mein Leidensdruck verringert wird.
Also Strategien sind für mich so das A und O. Mhm. Es nützt nichts, einfach nur ein Medikament zu nehmen und keine Strategien zu entwickeln. Weil wenn das Medikament abgesetzt wird, dann...
Ich wollte gerade sagen, warum nützt es nichts, nur das Medikament zu nehmen, weil...
Weil es nicht nachhaltig ist. Mhm. Also das Medikament nützt einfach dann, wenn Sie das Medikament nehmen. Und wenn das Medikament nicht mehr nützt, oft wenn dann vielleicht 4 Uhr oder 5 Uhr am Abend ist oder wenn Sie es absetzen, nützt es nichts mehr. Und da, wenn Sie keine Strategien entwickelt haben, kommen Sie trotzdem nicht durchs Leben.
Würdest du trotzdem sagen, dass es sinnvoll ist, Medikamente zu nehmen? Oder kann man auch einfach, oder das Medikament dann entsprechend zu nehmen? Oder kann man auch einfach sagen, so hey, ich entwickle einfach von mir aus Strategien und versuche mit Strategien durchs Leben zu kommen, damit ich das Medikament nicht brauche?
Nach meiner Erfahrung sind Menschen, die eine leichte ADHS haben, kommen sehr gut mit Strategien zurecht und brauchen nicht unbedingt eine Medikation, wenn sie auch nicht wahnsinnige Anforderungen an ihre Weiterbildung stellen. Das ist noch das andere Problem mit der Konzentration, oder? Mittel- bis stark betroffene Menschen, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es oft überhaupt nur möglich ist mit einer Medikation, dass sie überhaupt Strategien entwickeln können. Okay. Also oft können Menschen mit einer ADS gar nicht Strategien entwickeln, weil sie gar nicht den Kopf frei haben. Und das ist ja, ADS ist auch eine Reizfilterschwäche, oder? Also das ist wie mit einem vollen Einkaufswagen durch die Migros zu gehen und alles zu nehmen und sich nicht konzentrieren zu können, was brauche ich eigentlich, um Spaghetti zu kochen? Weil es gibt so viele tolle Sachen und alles muss eingepackt werden. So, das ist so dieses Bild von der Reizfilterschwäche.
Das glaube ich, nicht ADHS. Das
es hilft vielleicht.
Ja, fand ich jetzt aber spannend, dass du das nochmal gesagt hast mit dieser Reizfilterschwäche, dass das häufig auch noch dazukommt. Ja. Okay, also diese Mischung aus Medikation beziehungsweise eben, je nachdem, ob es eine stärkere oder schwächere Form ist, dann quasi kombiniert mit Strategien. Wir hatten gerade schon als Strategie sozusagen, sich Pläne zu machen, Dinge aufzuschreiben, was zu tun ist. Gibt es noch irgendwie ein oder zwei weitere klassische Strategien, die du mit den Leuten gerne besprichst? Vielleicht auch, wenn es um Thema Arbeitsalltag oder Ähnliches geht?
Ja, Visualisieren ist etwas, was ich immer wieder sage, ob in der Schule oder auch im Arbeitsalltag, sich wirklich auch Kärtchen machen, um sich an gewisse Sachen zu erinnern auch. Dann bei Projektsachen, bei Arbeiten an Projekten, dann wirklich sich kleine Ziele setzen, nicht einfach das große Ziel, dieses Projekt muss fertig sein, sondern das wirklich unterteilen in verschiedenen Schritten und dann jedes Mal auch feiern, wenn der eine Teilschritt gemacht ist. Das ist ganz wichtig, finde ich, da ein kleines Fest zu machen aus für sich, wenn das Ziel erreicht ist. Mhm. Also so diese Teilschritte ist etwas ganz Wichtiges, egal in welchem Alter. Bei den Studierenden sage ich immer, hört auf, euch so viel Druck zu machen. Es spielt keine Rolle, 2 Jahre länger zu studieren. Das ist, eigentlich spielt es am Schluss keine Rolle, wann auch immer ich Mathematiker oder Mathematikerin werde. Mhm. Oder? Also das ist visualisieren, ja, viel Sport machen. Viel Sport machen.
Viel Sport machen.
Oder, es gibt ja auch die, die nicht so sportlich sind, Musik zu machen. Mhm. Nützt ganz, ganz viele, auch kreativ zu sein, zu malen, zu einfach so rauszulassen, eine Alternative zu haben, mhm, zum Arbeiten. Ja.
Du hast jetzt eben schon ganz viel erzählt. Zum Ende hin des Gesprächs überlasse ich immer meinen GästInnen gerne noch kurz das Wort und du hast quasi in dem Sinne die Gäste hier vor Ort, aber auch die Leute, die im Nachhinein den Podcast hören, und kannst jetzt quasi noch ja, 1 oder 2 Dinge den Menschen mitgeben, die uns vielleicht auch nachträglich hören. Vielleicht eben, du hast gerade schon über Strategien gesprochen, vielleicht so ein bisschen Tipps oder Gedanken, wenn jetzt jemand denkt, ah ja, vielleicht die und die Merkmale treffen schon auf mich zu. Was mache ich denn jetzt damit? Ich bin nicht diagnostiziert, aber vielleicht leide ich auch ab und zu darunter oder sowas. Also so zuerst das Abtasten, ist ADHS was für mich oder trifft es irgendwie auf mich zu oder nicht? Also quasi jetzt einmal dein Mikro mit deinen Gedanken oder vielleicht hilfreichen Tipps für einen Menschen, der irgendwie so sich damit gerade anfängt zu beschäftigen.
Ich rate gerne zu einem Gespräch mit jemandem, der wirklich da auch eine Ahnung hat. Ich sage immer, ruft bei uns an der Hotline an und sprecht einfach mal mit uns. Ganz viel einfach auch anzusehen, wie ist eine Abklärung sinnvoll, ist sie nicht sinnvoll. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Auch, ich glaube, alle von uns kennen Menschen mit einer ADS oder mit einer ASS. Ich glaube, es ist auch gut, einfach mit diesen Menschen zu sprechen. Und so meine Botschaft an alle, ob ADS oder nicht, ist auch immer, nehmt ganz vieles mit Humor, unbedingt. Lacht auch über eure Fehler, über Gedanken, die ihr euch macht oder eben nicht macht. Das bringt wahnsinnig viel auch, glaube ich. Das Leben ist traurig genug. Und mit oder ohne Diagnose, das ist so. Ich glaube wirklich, ja, ich sage auch den Eltern immer, lacht mit euren Kindern. Es gibt so viele positive Eigenschaften, die Menschen mit einer ADS haben. Also die Flexibilität ist ein wahnsinnig positives Ding, das Menschen mit einer ADS haben. So dieses Menschliche, dieses Mitfühlende, das muss viel mehr in den Fokus kommen, finde ich. Nicht das Defizit ADHS.
Finde ich ein sehr schönes Schlusswort, abschließendes Wort, dass wir die positiven Dinge mehr in den Fokus rücken von dem, was Menschen auf dem Neurodiversitätsspektrum mitbringen. Nicht nur ADHS, sondern auch in den anderen Bereichen ASS und was sich da sonst noch so alles findet, dass wir das Positive in den Fokus setzen und nicht das Defizitäre oder das, was vielleicht den Menschen ja, Herausforderungen mit sich bringt. Wie geht's dir jetzt, liebe Anita? Es war dein erstes Podcast-Gespräch.
Also ich bin wahnsinnig erleichtert und ich bin so froh, dass du so eine nette Gesprächspartnerin warst.
Vielen Dank.
Sehr schön, ich freue mich auch. Ich bin ganz dankbar. Ich habe viel gelernt, bin sehr froh, dass du da warst. Ja, sehr, sehr froh, dass wir hier so eine nette Runde hatten mit den GästInnen, die vor Ort waren. Und danke dir ganz herzlich fürs Gespräch.
Vielen Dank dir.